Free FM.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, 16 Uhr. Wir sind wieder da mit einem spannenden Thema für eine Stunde hier auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es um Krimi. Heute ist ein Buchautor bei mir und wir sprechen über Krimis. Wir lesen auch ein bisschen oder wir lesen lassen vorlesen. Und ein Ulmer Autor ist bei mir, ist der Gerhard Spitzer-Spitz. Herzlich willkommen bei uns in der Plattform.
Danke, ja, auch Ihnen herzlich willkommen.
Die Hörer sind schon gespannt bei Krimi. Ich glaube, da ist jeder natürlich, oh wow, toll. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Anliegen. Aber bevor wir über die Krimis sprechen, würde ich sagen, Herr Spitz, wir stellen Sie einfach mal ganz kurz vor. Wenn Sie einfach ein bisschen was zu sich sagen, damit die Hörer, die mit dem Namen Gerhard Spitz noch nicht so viel anfangen können, ein bisschen einfach ein paar Background-Infos haben.
Ich bin zwar in Ulm geboren, aber ein nicht ganz echter Ulmer. Ich bin nicht in Föhringen aufgewachsen, in Illertissen zur Schule gegangen. Und dann habe ich lange Zeit zunächst in Tübingen studiert und in München gearbeitet, bis ich durch einen puren Zufall, die Firma hat meine gesamte Abteilung nach Ulm versetzt, wieder nach Ulm gekommen bin und ich war so ungefähr der Einzige, der sich darüber gefreut hat. vielleicht ein bisschen dann zum Background. Ich war schon als Kind ein eifriger Leser. Zuerst natürlich Karl May und so. Meine Eltern hatten auch einen wohlgefüllten Bücherschrank. Da habe ich dann zunächst mal die Krimis gelesen. Dann habe ich hier in Ulm eine Zahnregulierung machen müssen. Da gab es auf dem Land noch keinen Zahnarzt, der sowas machen konnte. Und dann bin ich rumgestromert und bin ich recht rasch auf Science Fiction gekommen, weil mich eben die Wissenschaft und Technik interessiert hat. Es war so die Zeit der Apollo-Mondflüge und so weiter. Da haben sich viele Leute in die Richtung interessiert. Und dann hat mich Science Fiction fasziniert. Und Ende meiner Schullaufbahn habe ich dann versucht, selber Science-Fiction-Geschichten zu schreiben. Und da kann ich nur sagen, die meisten sind verloren. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank.
Kennen Sie in Ulm den Verein Übermorgenwelt? Und das ist ein Science-Fiction-Verein, der auch in dem bei Radiosendung macht?
Das ist mir bekannt. Ich war schon gelegentlich mal dort. Die haben ja auch ein sogenanntes Literaturcafé, was ich besonders nett finde. Die machen Lesungen im Botanischen Garten.
Richtig.
Und die finde ich, Flora Galactica, und die finde ich sehr nett. Und als ich von denen gehört habe, bin ich dann zum Beispiel auf die Idee gekommen, dass die Ulmer Autoren auch im Botanischen Garten lesen könnten. Drum habe ich jetzt schon insgesamt 4 solche Lesungen arrangiert, 2 im letzten Jahr und 2 in diesem Jahr.
Ah ja, also auf jeden Fall, man kennt sich und Sie wissen da Bescheid. Das ist schon mal prima. Und auf jeden Fall, Sie sind also dann ja über diesen Zufall, dass Ihre Firma nach Ulm verlage, würde ich vermute, so Richtung Oberesselsberg, so in Science Park, so in diese Ecke, dann auf jeden Fall in Ulm gekommen. Und dann habe ich verstanden, dass es auf jeden Fall so nebenbei so Ihr Hobby wurde, dann auch mal zu schreiben. Also sagen wir mal so, in welchen Jahren haben Sie so für sich gemerkt, dass nicht nur das Buch lesen, sondern vielleicht auch das Schreiben Freude macht? Also wann waren so Ihre ersten Bemühungen oder Ihre erste Gedanke, Mensch, jetzt könnte ich ja mal selber ein Buch schreiben?
Ja, ich bin relativ rasch damit in Berührung gekommen. Ich habe Physik studiert, war dann eine Zeit lang Hochschulassistent und mein Prof hat die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, wie man einen PC verwenden kann, um physikalische Aufgaben zu lesen. Und das war ein großer Erfolg, hatte insgesamt 5 Auflagen, 2 deutsche, 2 englische und 1 japanische. Da habe ich jetzt noch nicht viel geschrieben, aber ich bin immerhin mit der Sache in Berührung gekommen. Und später bin ich dann in die IT-Industrie und das war anfangs wirklich wunderbar. Ich war bei Fernmeldetechnik von Siemens. Das war damals der erfolgreichste Bereich von Siemens. Lange Zeit habe ich nicht mehr ans Schreiben gedacht, aber dann sind ein paar Dinge passiert. Das eine, es gab einen Umbruch in der ganzen Fernmeldetechnik. Die klassische Fernmeldetechnik gibt es heute nicht mehr. Es ist jetzt eigentlich, läuft ja alles übers Internet. Und diesen Übergang hat Siemens verschlafen, ja. Mhm. Um mich rum sind die Leute sozusagen massenweise verschwunden. Einige hat man zum Weggehen überredet, andere hat man in irgendwelche andere Siemens-Bereiche was anbieten können. Die zum Beispiel Automotive war damals ein heiße Idee, dass man dorthin geht. Also um mich herum sind die Leute verschwunden und das hat mich natürlich schon dazu geführt, dass ich jetzt mich nicht mehr so glücklich gefühlt habe.
Ja. Dann haben Sie begonnen, nebenbei auch ein bisschen, sagen wir, um sich positiv zu stimmen, was zu schreiben. Oder haben selber wahrscheinlich viel gelesen in der Zeit auch, oder?
Ja, das habe ich immer, aber lange Zeit hauptsächlich Science Fiction. Dass ich zum Krimi gekommen bin, lag daran an Derrick. Ich habe der Freitagskrimi, der war schon bei meinen Eltern sozusagen ein Familienritual. Als ich dann geheiratet habe, meine Frau hat wohl auch ein ähnliches Ritual gehabt, haben wir auch immer nur einen Freitagskrimi angeguckt. Ja. Und Derrick hat mir einfach nicht gefallen, weil nach kurzer Zeit war klar, wer der Täter ist. Und dann ging es nur noch um die Psychologie der Figuren. Und das hat mir einfach die Spannung gefehlt.
Ja, also für alle, die Derrick nicht mehr kennen, ab 1974 im zweiten deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, wie viel, 200, 300 Folgen, bis Anfang 2000er, schätze ich mal. Genau weiß ich es nicht mehr, aber jedenfalls aus Tappert, damals der Schauspieler Elmar Wepper. Nein, Fritz Wepper natürlich, Assistent. Also für alle diejenigen Jüngeren, die das gar nicht mehr kennen, das war eine, der Alte gab's und es gab Derrick, das waren auf jeden Fall die zwei ZDF-Krimiserien, die man dann geguckt hat. Ja, das haben sie dann, ich habe das auch angeschaut. Also insofern kenne ich das, was sie beschreiben.
Mhm. Ja, und dann eine Folge hat mich besonders geärgert. Da wurde eine Geschäftsfrau auf dem Weg nach Hause, als sie die Einnahmen nach Hause bringen wollte, ermordet und es war relativ klar, dass die Ex-Frau ihres Ehemanns dahinter steckt, die immer noch in der Familie die Fäden sieht, übrigens gespielt von Christiane Hörbiger, eigentlich einer guten Schriftstellerin, aber das war so früh klar, dann habe ich gedacht, ich mache genau die gleiche Situation. Eine Geschäftsfrau will ihre Einnahmen zur Bank bringen, wird dabei ermordet. Es gibt diese Frau im Hintergrund, die alle Fäden zieht, aber sie hat mit dem Mord eben überhaupt nichts zu tun. Stattdessen gibt es wirklich eine Menge Verwicklungen, die sozusagen den Spannungsbogen bis ganz zum Schluss aufrechterhalten und erst ganz zum Schluss wird eigentlich klar, wie die Sachen dann zusammenhängen. So eine Geschichte wollte ich schreiben, ich habe sie auch geschrieben, aber ich habe natürlich relativ rasch gemerkt, die erste Version, also die ist jetzt noch nicht in einer Qualität, dass man sie veröffentlichen konnte.
Braucht ein bisschen Übung wahrscheinlich.
Ja, genau.
Auch. Wie geht das überhaupt? Ich meine, wenn man sowas schreibt, haben Sie dann überwiegend, eine Woche sich rangesetzt oder schreiben in einer Woche und dann kriegt man sie nicht vom Computer weg oder schreibt man, heute ein Kapitel, morgen ein Kapitel und dann muss man erst wieder brainstormen, sich überlegen oder hat man schon von Anfang an bis zum Ende ein grobes, die Lösung schon, die am Ende rauskommen soll im Kopf und baut dann eben schöne, spannende Zwischengeschichten, also wie weit voraus weiß man schon, ob was hinausläuft, wie weit entwickelt sich das erst während des Schreibens und wie weit ist das Ganze, dann eben fix geplant, heute das, morgen das, oder heißt es, muss ich erstmal nachdenken, wenn mir was Nettes einfällt, dann schreibe ich weiter, oder wie geht sowas bei Ihnen?
Ja, das ist bei jedem anders. Bei mir funktioniert es in etwa so, ich habe eine grobe Idee, grob, wer ermordet ist, wer der Täter ist und welche falschen Spuren ich legen will, und dann entwickelt sich eben daraus allmählich eine Geschichte. Und geschieht bei mir dann sehr inkrementell. Ich war ja voll berufstätig und in der IT-Industrie, die ja nicht, sagen wir mal so, jetzt doch auch intellektuell herausfordernd ist. Ich habe halt immer wieder mal Stündchen zum Schreiben gefunden. Und so ist eben dann die erste Version entschieden und bei mir geht's dann das inkrementelle Schreiben weiter. Dann lese ich es einmal durch, bin meistens absolut nicht zufrieden, sehe da muss man ändern, bin mit kaum einer Formulierung zufrieden. Also bei mir ist das Schreiben dann ein x-maliger Umschreibevorgang. Ich habe einmal so einen Vergleich gemacht von Version zu Version, wie viel Änderungen ich da habe. Es ist wirklich so, bis die endgültige Fassung ist, weil viele Texte werden zwei oder werden mehrmals geändert. Manchmal gibt's auch ganz viele Änderungen durch eine ganz triviale Sache. Ich beschließe zum Beispiel, meine Hauptperson soll nicht Paula, sondern Frieda heißen. Dann gibt's schon mal 80 Änderungen oder 100 auf einen Schlag.
Aber das kann man ja global wahrscheinlich mit der Wortersetzung.
Ja, ja, aber hinterher merkt man, ich lasse dann immer das Änderungsprogramm von Word drüber laufen und es findet dann immer hunderte, tausende Änderungen. Also bei mir ist Schreiben ein sehr inkrementeller Prozess.
Ja, grundsätzlich ist natürlich das Schreiben, denke ich, heute für einen Buchautor ganz viel einfacher, als es noch vielleicht vor 40 Jahren war. Also die Buchautoren, die noch mit der Schreibmaschine geschrieben haben, konnten nicht mal geschwind suchen und ersetzen machen oder irgendwie geschwind mal eine Seite in den Blog ändern. Da hieß es dann natürlich komplett nochmal die Seite neu tippen. Also ich will sagen, ist es dann heute für einen Buchautor wahrscheinlich schon deutlich einfacher, als es dann vor, ja, ich sag mal 40 Jahren in den 70ern und davor gewesen ist, oder?
Ich würde es für mich bejahen, aber es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die Schwierigkeiten mit solchen inkrementellen Prozessen haben, wo sie immer mal wieder an der Stelle und an der Stelle die irgendetwas aus einem Guss machen. Also meiner Schreibmethode kommt es extrem entgegen, aber ich habe auch in der IT-Industrie gearbeitet. Ich bin's ziemlich gewohnt, Dinge am Bildschirm zusammenzusuchen, sagen wir mal so.
Ja, ja. Das heißt, das ist auch einfach eine Gewohnheit und einfach, wie man mit der Zeit mit aufwächst. Aber grundsätzlich Krimis gibt es natürlich, also Geschichten und Bücher gibt es ja schon viel länger. Ne? Also die Krimis, ich vermute mal, ich weiß es nicht, wie viel Anteil, ich weiß auch nicht, ob Sie da einen Überblick haben, wenn jetzt mal so die ganze Literatur anguckt, die in dem Buchladen steht. Was ist so das, so Geschichten oder Krimis ist schon ein großer Anteil oder im Prozent, wenn man jetzt mal alle veröffentlichten Bücher oder in den Buchläden schauen täte, Krimis ist, glaube ich, schon ein wertiger Anteil, sprich, sind schon sehr gefragt, oder?
Ja, sie verkaufen sich auch gut. Mhm. Ich würde halt sagen, so die großen Buchhandlungen hier wie Thalia, die haben so, ich würde sagen, die haben ja meistens zwei Stockwerke, die haben so ungefähr eine halbe Wand von voll mit Krimis, eine halbe von einer ihren großen Wänden, ja, es gibt, ist vergleichbar, ich würde sagen, die gesamte, wie soll man sagen, höhere Belletristik, also die anspruchsvolle Literatur nimmt natürlich auch sehr viel Platz ein, ich würde sagen, eher mehr als Krimis, aber Krimis werden vermutlich mehr verkauft. Früher war das nicht so, heute ist natürlich auch Science-Fiction und Fantasy hat einen ähnlich großen Platz ein und dann gibt es natürlich noch die ganze Ratgeber- und politische Literatur. Ja. Aber es ist sehr unterschiedlich, Buchhandlungen, die sich sehr im literarischen Publikum verschrieben haben, ich nenne jetzt hier keine Namen, bei denen sind die Krimis auf ein kleines Regal zusammengedrängt, aber ja, so ja, ja. Thalia oder also die ganzen großen Buchhandlungen, die haben meistens einen großen Teil einer Wand für Krimis reserviert.
Ja. Grundsätzlich, ich meine, wenn ich ins Fernsehprogramm gucke, auch mal jetzt einfach mit dem vergleiche, weil Sie auch vorher Derek und Krimi angesprochen haben, ist natürlich der Anteil im Fernsehen sehr, sehr hoch, so dass ich denke, dass grundsätzlich das Interesse an Krimis, ob dann geschrieben oder eben als Fernsehen, als Video oder als Film, schon recht hoch sein dürfte. Ne? Ich meine, sonst würde nicht jeden Tag fast auf allen Kanälen mindestens ein Krimi irgendwo laufen.
Ja, ehrlich gesagt, es wundert mich allmählich auch, wie sehr die Krimis überhand nehmen. Hm. Also ich schaue, wenn ich ehrlich zu sein, nicht mehr viele Fernsehkrimis an. Der Freitag ist immer noch unser Sure-Fix, ja. Aber zum Beispiel 2015. Beim Tatort gibt es bestimmte Kommissare, die interessieren mich und Kommissarinnen vor allem auch. Und andere, die interessieren mich nicht so. Also ich finde ehrlich gesagt, dass die allmählich im Fernsehen überhand nehmen, in den Buchläden noch nicht. Da ist es im Moment, glaube ich, eher die Fantasy, die doch riesige Regalmeter verbraucht.
Mhm. Vielleicht natürlich auch, wenn man Krimi kann man leichter verfilmen, Fantasy ist schon schwieriger, aufwendiger. Oder wie auch immer. Wobei ich sagen muss, ich wüsste jetzt niemanden, der, ja klar, die Kollegen von Übermorgenwelt, die so sehr auf diese Richtung auch gehen, aber sonst weiß ich, dass viele Leute auch gerne Krimis irgendwo lesen und gucken, ja, und habe schon verstanden, dass das sehr populär ist. Ja, also auf jeden Fall ein Thema, was ja einfach gut ankommt und wenn es dann Ulm-Krimi ist, dann wahrscheinlich noch mehr. Also das Thema Lokalbezug zieht er dann wahrscheinlich auch nochmal, wenn man dann plötzlich an der Blau oder irgendwo irgendwie hört oder liest, ist irgendwo gefunden, was gefunden worden oder es war schon irgendwie Ulm-Krimi, es war ja auch schon Fernsehkrimis, ne? Es gab zumindest einen Tatort, der in Ulm gespielt hat, der in den 70er Jahren gespielt hat. Also ZDF, nein, weiß ich nichts, aber zumindest einen Tatort gab es mal in Ulm.
Ja, ich glaube, aber den habe ich nicht gesehen. Ja, ich hoffe eben, dass diese Lokalbezug zieht. Mein erster Krimi, den ich veröffentlichen konnte, das war tatsächlich nach 20 Jahren permanentem Umschreiben. Falls es interessiert, kann ich auch noch erzählen, wie ich es dann geschafft habe, das immer zu verbessern. Ja, verkauft habe, das war eben Tübingen-Krimis. Und da zieht der Lokalbezug deswegen nicht so, weil Tübingen hat ja mehrere Fakultäten oder heutzutage sind es nur noch Fachbereiche innerhalb einer Fakultät mit verschiedenartigen Literaturwissenschaftlern und viele von denen fühlen sich auch berufen, Krimis zu schreiben. In dem Jahr, als ich den veröffentlicht habe, kamen allein vom gleichen Verlag 3 Tübingen-Krimis raus und von ein paar anderen Verlagen nochmal genauso viel. Dann ist es natürlich da ein Überangebot. Jetzt bei Ulm habe ich die Hoffnung, dass es zieht, weil in letzter Zeit es eigentlich nicht sehr viele Ulm-Krimis rausgekommen sind.
Jetzt mal so grundsätzlich, also die Durchlaufzeit oder wie soll man sagen, die Entstehungszeit von einem Buch, also ist dann ein Jahr oder wie lange braucht man, bis man von Anfang, bis man es 5-6 geändert hat, durch ist und es dann auch veröffentlicht, wie lange braucht man da ungefähr?
Ehrlich gesagt kann ich das teilweise nicht mal angeben. Also dieser erste Krimi, der wurde wirklich so alle paar Jahre eben wieder angefasst, ja. Der Ulm-Krimi, der ging etwas schneller, aber ich kann es dann vielleicht mal so erklären. Ich bin ja bei den Ulmer Autoren Mitglied und da gibt's auch, wir veranstalten auch gelegentlich eben Seminare mit professionellen Trainern. Und ich hatte an diesem Krimi schon mehrmals rumgeschrieben und war nie zufrieden. Also, und dann hat die eine folgende Aufgabe gegeben, wir durften eine Geschichte schreiben und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt machen Sie eine radikale Änderung in den Anfangsbedingungen, zum Beispiel, dass Sie den männlichen Protagonisten durch eine Frau ersetzen und schreiben Sie sie neu. Das habe ich gemacht und die zweite Geschichte, die ich dann geschrieben habe, gefiel mir besser und dann habe ich es bei meinem Roman genauso gemacht. Statt einem Mann wurde eine Frau ermordet. Und plötzlich, ja, habe ich es dann binnen 4 Monaten oder 3-4 Monaten geschafft, einen Draft drunter zu schreiben. Und dann habe ich insgesamt drei Runden von Testlesern gegeben. Das ist für mich sehr wichtig. Und die haben dann festgestellt, ja, die Story ist teilweise zu komplex und ähnliches. Und jede Runde von Testlesern hat mir ein besseres Draft hinterher beschert und nach der dritten Runde von Textlesern habe ich den Krimi dann wieder angeboten und nach etwas Zögern hat dann mein alter Verlag eben wieder angebissen.
Und insofern ist jede Entstehung, jedes Buch im Prinzip anders, da gibt es jetzt keinen Automatismus und bei Ihnen ist es so, Sie haben jetzt auch nicht zwingend irgendwo einen Erscheinungstermin oder so, dass man Ihnen im Buchverlag sagt, du musst bis zum 5. November dein Buch rausbringen, das ist glaube ich nicht so, gell? Sie haben da alle Ruhe, wenn Sie halt veröffentlichen wollen, dann gehen Sie zum Verlag und der sagt danke und wenn nicht, dann wartet man halt noch, oder? Ja.
Ich muss natürlich sagen, das wäre mein Traum, dass ich ein Buch schreibe und der Verlag bekniet mich. Ich muss es bis zum Sohnfilten fertig machen. Aber da muss man schon zu den ganz bekannten Autoren zählen.
So, das heißt, da muss man, also das ist jetzt nicht so, dass Sie danach gefragt werden, sondern Sie müssen schon selber sich mühen, dann das Buch beim Verlag anzubringen. Man reißt es Ihnen nicht aus den Händen, so ist es dann auch.
Ja, man muss in der Regel mehrere Verlage anschreiben, bis einer mal anbeißt. Das war bei dem ersten Roman auch so, den hatte ich schon früher angeboten. Und man darf sich als Autor nicht entmutigen lassen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Viele lassen sich dann entmutigen, wenn kein Verlag Interesse hat. Ich habe mich auch zeitweise entmutigen lassen. Und dann habe ich mir eben überlegt, warum hat's der vielleicht abgelehnt? Man kriegt meistens keine richtige Begründung, ja. Die sagen nur, es hat sie nicht interessiert, aber die hatten immerhin, nachdem sie ein Exposé gekriegt haben, das ganze Buch sehen lassen und das dann abgelehnt. Und dann habe ich mir überlegt, mein Kommissar hat zu wenig Privatleben. Der man kriegt ein bisschen, hat ein bisschen mitgekriegt, dass er so aus der Ferne eine Streifenpolizistin anhimmelt, aber sich nicht rantraut, aber viel mehr Privatleben hatte er nicht. Er war also mehr oder minder eine Art Gespenst, das sich beim Verlassen der das Kommissariat in Luft auflöst und am nächsten Morgen wieder zusammensetzt und ins Kommissariat geht. Und das ist natürlich unbefriedigend. Und dann habe ich mir eben eine interessantere Geschichte fürs Privatleben ausgedacht und bei dem bin ich geblieben. Also ich schaue immer, dass jeder meiner Ermittler ein interessantes Privatleben hat. Viele Krimiautoren machen das dann ja, ein sehr schwieriges Privatleben, irgendwelche uralten Traumata und was weiß ich alles. Ich mache lieber Cozy Crime. Es muss also alles schon irgendwie nett sein. Also er hat Probleme, aber sie lösen sich dann doch noch auf.
Ja, jetzt mal so der Überblick. Also wie viele Veröffentlichungen gibt es aktuell schon? Ich habe vorgelernt, es gibt noch mehrere, Bücher, die Sie schon geschrieben haben, aber nicht veröffentlicht sind. Also wenn man jetzt guckt quasi in der Literatur unter Ihrem Namen, wie viele Veröffentlichungen findet man jetzt?
Ja, eben diese zwei Krimis, mehr noch nicht. Und die Bücher, bei denen ich mitgewirkt habe, wo ich aber eben als zweiter Autor stehe, habe ich neulich festgestellt, drei offensichtlich noch im Buchhandel verfügbar, war antiquarisch, zwei deutsche Auflagen und eine amerikanische, ja.
Ja, das heißt, Ihr momentan einfach, Ihr Fokus liegt auf Krimis, auf Schreiben und alles andere, was Sie schon so vielleicht mal begonnen haben, liegt aber irgendwo noch bei Ihnen, aber ist nicht vollendet oder ist nicht beabsichtigt zur Veröffentlichung, was Sie sonst schon vielleicht anderes produziert, aber nicht eben veröffentlicht haben.
Ich hätte schon Interesse dran, bestimmte Dinge zu veröffentlichen, die sind auch einigermaßen fertig. Ja. Meistens sind es andere Krimis. Ich habe zum Beispiel eben aufgrund meines IT- und Physik-Hintergrunds ein paar Krimis mit wissenschaftlichem Hintergrund geschrieben, die ich gerne veröffentlicht würde. Aber ich weiß, dass für die einen Markt sehr schwierig zu finden ist. Also ich habe kein Buch, wo ich jetzt sage, hier drängt sich ein bestimmter Markt auf. Und so unbekannt, wie ich im Moment noch bin, ja, zwei Veröffentlichungen bei einem kleinen Verlag, aber immerhin einem echten Verlag, der seine Autoren auch ein bisschen bezahlt, ja. Also mehr nicht, da habe ich eben auch noch nicht den Ruf, dass ich jetzt einfach sagen könnte, okay, jetzt biete ich euch das an, da sind die Verlage doch noch sehr zögernd.
Weil Sie auch vorher gesagt haben, Sie haben auch schon einen Thriller geschrieben und Sie haben auch schon Jugendbücher in der Richtung geschrieben, aber das sind eben die Sachen, die jetzt halt nicht veröffentlicht sind. Die aber, wenn jemand auf Sie zukäme, sagt, ach, gib uns, dann würden Sie auch gerne das natürlich dann veröffentlichen lassen.
Ja. Auf alle Fälle.
Ja, ja. Und haben Sie dann, also wir nennen es nicht unbedingt den Verlag, aber haben Sie dann immer einen Stammverlag oder ändert sich das, dass man je Buch, das man vielleicht dann adressiert, halt hoffen muss, der eine nimmt es, der andere nimmt es? Ja, wahrscheinlich ist so, oder? Also Sie sind jetzt nicht fest bei einem Vertrag und bei einem Verlag dann vertraglich irgendwie.
Nein, man ist vertraglich nicht gebunden. Ja. Nur insofern, als es steht in der Regel dann drin, man darf kein Buch bei einem anderen Verlag herausbringen, das eine Konkurrenz zum ersten ist. Ja, also wenn ich also einen bestimmten Kommissar erfunden habe, dann will der Verlag auch den Finger drauf haben. Wobei es natürlich so ist, wenn der Verlag dann an einem weiteren Buch mit diesem Kommissar kein Interesse hat, würde ich mal annehmen, dann haben sie vermutlich auch nichts dagegen, wenn ich es anderswo versuche, aber bis jetzt ist der Fall nicht eingetreten.
Ja, und grundsätzlich, wenn Sie jetzt so ein Buch oder so ein Kommissar, den Sie gerade schreiben, haben Sie ja schon irgendwie vielleicht auch mal so eine bestimmte Figur im Kopf, die dann aus dem Fernsehen oder irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen geprägt ist oder irgendwie, wo man sagen kann, da hat mir einer besonders gut gefallen oder irgendwie ein bisschen so die Ermittlungslogik irgendwie vielleicht, dass man sagt, wow, tolles Vorgehen, sehr systematisch oder besonders spannend irgendwie oder schon was ganz Eigenes. Also ich würde sagen, dass einen sowas schon ein bisschen beeindruckt, wenn man dann, was weiß ich, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes oder irgendwie sowas gelesen hat. Die Bücher finde ich immer sehr spannend, dass man dann sagt, ja, das prägt und in der Form geht sowas dann auch in meine Buchautor oder meinen Krimi oder meine Detektivwelt ein.
Nun, mich hat eher eben das, was ich gelesen habe, geprägt, also Agatha Christie und vor allem eben auch Simenon. Ja. Und ich lese unheimlich gern selbst Regionalkrimis, aber meistens aus schönen Feriengebieten. Direkt eine Ähnlichkeit mit meinem Kommissar, also am ehesten eben mit den sehr systematisch Nachdenkenden. Mhm. Ja. Aber bei mir habe ich dann noch eine Sonderheit, die bei mir eigentlich bis jetzt in jedem Krimi war. Einer der Kommissare hat bei mir immer eine Neigung, einen plötzlichen Geistesblitz zu haben, der alles umstößt.
Mhm. Ah, ja, ja.
Das ist sozusagen meine Spezialität. Das war im Tübingen-Krimi so, das ist jetzt beim Ulm-Krimi auch so. Plötzlich hat dieser Kommissar eine Idee und das eröffnet eine völlig neue Möglichkeit.
Mhm. Gibt es ja zwei Veröffentlichungen und beides sind Krimis. Und Herr Spitz hat jetzt hier einen Ausschnitt aus dem Buch. Was wollten wir jetzt, dürfen wir jetzt hören? Was wollten wir jetzt präsentieren?
Am besten, man beginnt immer mit dem Anfang.
Ja.
Auf die Weise lernt man ja auch gleich in diesem Krimi jedenfalls den leitenden oder einen der wichtigsten Ermittler kennen.
Schön, dann würde ich sagen, let's go, hier ist die Story.
Friedemann Bachs erster Arbeitstag bei der Kripo-Direktion Ulm begann mit einer Überraschung. Sein zukünftiger Teamleiter hatte versprochen, ihn durch die Räume zu führen und ihn mit den Kollegen und anderen Ansprechpartnern bekannt zu machen. Doch als er um 8:30 an seiner Arbeitsstelle in der Ulmer Weststadt ankam, wartete vor dem Gebäude eine kleine Frau mit dunklen Augen und schwarzen Locken auf ihn, die lässig an einem knallroten Motorroller lehnte. Bach schätzte ihr Alter auf knapp 30. Sie sprach ihn an. »Sie müssen Oberkommissar Friedemann Bach sein.« Bach war so verdutzt, dass er nur nickte. Die junge Frau sprach weiter. Wir haben eine Leiche. Die meisten Kollegen sind schon am Tatort. Ingo meint, wir sollten auch hinkommen. Wer zur Hölle war Ingo? Sein Teamleiter hieß Peter Lengwald. Da war er sich sicher. Dienstwagen sind gerade knapp, sagte die junge Kollegin. Sie hielt ihm einen Helm hin. Sie sind sicher schon mal Sozius gefahren. Auf einem Motorrad, sagte Friedemann Bach vorsichtig. In Freiburg hat er sich gelegentlich von einem uniformierten Kollegen auf dem Motorrad kutschieren lassen, wenn er schnell zu einem Tatort musste. Mit dem Roller ist's auch nicht schwieriger, sagte seine neue Kollegin. Sie wissen ja, wo sie sich festhalten müssen. Sie stieg auf ihr Gefährt und wartete darauf, dass Bach sich hinter sie setzte. Ehe sie losfuhr, sagte sie noch, ich heiße übrigens Raffaela Riva. Der Roller startete ohne den üblichen Zweitaktlärm. Offensichtlich hatte er Elektroantrieb. Friedemann Bach hatte sich so überstürzt entschlossen, nach Ulm zu gehen, dass er sich kaum über die Stadt informiert hatte. Er hatte sich vorgestellt, dass das Stadtgebiet ziemlich flach war. Ulm lag zwar am Rand der Schwäbischen Alb, doch was war die Schwäbische Alb im Vergleich zum Schwarzwald? Als Gebirge nicht ernst zu nehmen, da war er sich sicher. Er musste seine Meinung rasch revidieren. Nach ein paar Minuten auf ebenen Straßen lenkte seine Kollegin ihren Roller auf eine Umgehungsstraße, die lang und steil anstieg. Der Eselsberg, rief sie, während sie hochfuhren. Der Name sagte ihm gar nichts. Sie kommen dann eben in die Nähe des Tatorts. Ein uniformierter Beamter, der an der Absperrung stand, grinste, als er Raffaela Riva sah. Dienstwagen waren wohl wieder einmal knapp, sagte er. Aber wer ist dein Sozius? Friedemann Bach, unser neuer Kollege. Er kommt von der Kripo-Direktion Freiburg. Sie sah den Uniformierten an. Deinen Namen habe ich leider vergessen. Ist nicht so schlimm, wehrte der ab. Hauptsache, kennt hier jeder. Er wies auf einen Fußweg. Da hinten, ein paar hundert Meter weiter, ist es passiert. Eine Schande, dass du den Weg auf diese Weise kennenlernen musst, sagte Raffaela Riva. Und das auch noch an einem so schönen Frühsommertag. Wieso, was ist an dem Weg so Besonderes? Fragte Friedemann. Es ist einer der schönsten Höhenwanderwege von Ulm. Da vorne, wo die vielen Leute stehen, ist der Aussichtspunkt Oberberghof. Bei gutem Wetter sieht man locker bis zur Zugspitze und noch ein bisschen weiter. Ich gehe gern hier spazieren. Nun, sie kommen dann zum Tatort. Da stehen natürlich ein paar Kripo-Leute rum. Und inzwischen weiß Friedemann auch, wer dieser ominöse Ingo ist. Das werden sie jetzt auch gleich erfahren. Die Gruppe der Kripo-Leute bestand aus zwei Frauen und zwei Männern. Einer der Männer war ausgesprochen klein und hatte eine auffallend große Nase. Er redete auf die beiden Frauen ein, gestikulierte dabei heftig mit den Händen. Unverkennbar Kriminalrat Ingo Grosselt. Friedemann hatte bei seinem Vorstellungsgespräch kurz mit ihm gesprochen. Schon damals hatte er sich gewundert, dass ein körperlich so weniger eindrucksvoller Mann, der auf den ersten Blick sogar etwas lächerlich wirkte, Karriere bei der Polizei gemacht hatte. Und das in der Inspektion 1, die in Ulm wie überall in Deutschland für Mord und Totschlag zuständig war. Sein Teamleiter, Hauptkommissar Peter Lengwald, war nicht unter den Anwesenden. Der Kriminalrat ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu und sein Händedruck war überraschend kräftig. »Ich freue mich, dass Sie in dieser schwierigen Situation zu uns gekommen sind«, rief er. Er drehte sich um und sagte mit lauter Stimme, »Vermutlich habt ihr schon erraten, dass Friedemann Bach vor euch steht, unser neuer Kollege, der aus Freiburg zu uns gekommen ist. Er ist ein sehr erfahrener Ermittler. Ich bin sehr glücklich, da wir auf Peter verzichten müssen, eine so kompetente Verstärkung erhalten.« »Auf Peter Lengwald, seinen Teamchef, verzichten? Was redete der Kriminalrat da?« »Was ist passiert?« rief Friedemann überrascht. Grossel zögerte. Raffaela antwortete an seiner Stelle: »Magenkrebs.« Wir sehen also, der Friedemann erwischt einen absoluten Kaltstart. Er muss sofort sich mit einem Mord auseinandersetzen. Sein Teamleiter fällt auf längere Sicht aus. Und Kriminalrat Grosselt muss natürlich das Team völlig neu zusammenstellen. Sein Vorgesetzte wird eine Frau, bei der er sich zuerst mal unbeliebt macht, aber das können sie glücklicherweise rasch klären. Und wer ihm eben hier hilft, ist seine Kollegin Raffaela Riva, die gut in Ulm vernetzt ist und ihm über seine Unkenntnisse von Ulm hinweg hilft. Er weiß so wenig über Ulm, weil er sich ganz überstürzt entschlossen hat, Freiburg zu verlassen. Er hatte eben auf der persönlichen Ebene eine ganz schwere menschliche Enttäuschung und da ist er aus der Stadt geflohen.
Ja, okay.
Vielleicht kann ich dann noch was über die weiteren Ermittler sagen. Der Herz des Teams ist natürlich die Chefin, die heißt Kerstin. Sie ist sozusagen der ruhende Pol, ein Stabilitätsanker. Sie lebt als einzige seit langen, langen Jahren einer stabilen Beziehung, und zwar mit einer Lehrerin am Gymnasium. Und sie ist eben nicht auf den Mund gefallen und sie ist sehr resolut. Sie traut sich sogar gelegentlich mal den Kriminalrat ein bisschen über den Mund zu fahren. Darf ich da auch noch eine kurze Sache vorlesen? Okay. Also das ist ein paar Tage später. Kurz nach 8, gerade als alle Teammitglieder ins Büro gekommen waren, stürmte Kriminalrat Ingo Grosselt in den Raum. Er fuchtelte heftig mit einem Exemplar von Deutschlands bekanntester Boulevardzeitung herum, das er in der Hand hielt. »Habt ihr diesen Artikel gesehen?« rief er. Die Überschrift in den üblichen, knallig großen Buchstaben gesetzt lautete: »Joggerinnen im Fadenkreuz. Keine ist sicher.« Darunter kam ein reißerisch aufgemachter Artikel über den Mord auf dem Eselsberg und einen möglichen Zusammenhang mit einem ungeklärten Fall in Nesselwang. Außerdem behauptete der Zeitungsschreiber, dass zwei Verbrechen, die sich im letzten Jahr im Schwarzwald und im Chiemgau ereignet hatten, erstaunliche Ähnlichkeit mit diesen Fällen aufwiesen. Er vermutete, dass alle Taten auf das Konto eines Frauenhassers gingen, dem die bunt und oft luftgekleideten Joggerinnen ein besonderer Dorn im Auge waren. Er spekulierte sogar, dass es eine organisierte Gruppe von mörderischen Frauenhassern geben könnte, die bald überall in Deutschland Jagd auf Joggerinnen machen würden. Abgerundet wurde das Ganze durch die Rückansicht einer attraktiven Joggerin, die im Fadenkreuz eines Zielfernrohrs stand. Daher kommt also mein Titel. Zuerst der eine schwierige Fall und jetzt auch noch dieser. Ein Festmahl für alle Verschwörungstheoretiker, rief Ingo verzweifelt. Er hielt die Zeitung hoch in die Luft. Nicht diese Joggerin steht im Fadenkreuz, sagte er grimmig. Wir sind es. Die Zeitungen und die sozialen Medien werden sie auf den Fall stürzen und überall wird von der unfähigen Polizei und vom hilflosen Staat die Rede sein. Kerstin, die Teamchefin, nahm ihm das Blatt einfach weg und heftete es an die Pinnwand im Teamraum. Damit wir uns immer daran erinnern, dass wir im Fadenkreuz stehen, sagte sie. Ingo vergaß seinen Ärger, grinste sogar. Kerstins Aktion gefiel ihm. Mhm. Ja, also man sieht, diese Dame ist recht resolut und schafft es, obwohl sie keine Führungsarbeit hat, ihr Team rasch in den Griff zu kriegen. Und es ist auch wichtig, weil sie haben mehrere Spuren. Die Tote hatte einen verheirateten Liebhaber, der sich rasch verdächtig macht. Dann hat jemand, der offensichtlich sich fälschlich als ihr Neffe aufgibt, versucht, sich bei ihr einzuschleimen. Und schließlich, sie ist Krankenpflegerin, hat sie vor Jahren einen KZ-Überlebenden gepflegt als Privatpflegerin. Der hat ihr Material über KZ-Verbrechen hinterlassen, ehe er gestorben ist. Er war möglicherweise sogar einem besonders verbrecherischen SS-Mann, der es bis dahin geschafft hatte, unterzutauchen auf der Spur. Und nach ihrem Mord an ihr ist dieses Material verschwunden. Es ist also eine Menge Spuren und die Vermittler sind in einer sehr schwierigen Lage.
Okay, jetzt war ein Eindruck. Also, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen sprechen über die Ulmer Autoren. Und dann würde ich sagen, wir sprechen genau über dieses Thema. Ulmer Autoren, es ist also ein Verein, ein Ulmer Verein, oder?
Ja, es ist ein Ulmer Verein von Menschen, die sich eben schreibend betätigen möchten. Mhm. Ich habe von denen erfahren, weil sie öfter mal in der Kulturnacht schon Lesungen gemacht haben, aber erst im Jahr, nachdem ich meinen ersten Krimi veröffentlicht habe, habe ich mich Autor genug gefühlt, um dort mal hinzugehen. Da habe ich dann festgestellt, ich hätte diese Scheu nicht haben müssen. Das sind zum großen Teil auch Leute, die es hauptsächlich hobbymäßig betreiben. Ja. Ein paar Semiprofessionelle sind dabei, die gelegentlich mal ein eigenes Buch veröffentlichen. Einer, der philosophisch tätig ist, hat sogar für seine Bücher einen eigenen Verlag gegründet. Und ich habe da erfahren, es ist sehr wichtig oder hilfreich, in so einem Verein zu sein.
Mhm. Ja, den Verein die Ulmer Autoren gibt es schon sehr viel länger dann, ja. Oder wann wurden die gegründet und gibt es da irgendwo jetzt auch jemanden, den man nennen muss, der da irgendwie so, naja, der Gründer ist, der jetzt irgendwie sich freut, wenn er genannt werden will oder?
Er heißt Ulmer Autoren 81 e.V. Von ja. Den Gründungsmitgliedern ist jedenfalls keiner mehr dabei, wahrscheinlich lebt auch keiner mehr, ja, das ist jetzt auch 45 Jahre her beinahe. Mhm. Die bekannteste von den heutigen Ulmer Autoren ist vermutlich die Adi Hübel.
Ja, die ist bekannt.
Die Stadträtin war ein Theater gegründet hat und die hat auch einiges veröffentlicht. Erst im letzten Jahr hat sie wieder ein neues Buch veröffentlicht.
Und nicht hier schon ausschnittsweise, gab es so eine Sendung, wo immer Ausschnitte aus dem Buch oder irgendwas gelesen wurden. Also Adi Hübel war tatsächlich auch schon zu hören. Ist aber schon 5 oder 6 Jahre zurück. Ja. Bekannt.
Mhm. Ja, das ist von den aktiven Mitgliedern das Bekannte. Ein weiterer Ulmer Krimi-Autor war auch nicht lange Zeit Mitglied, aber er hat seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme und da nicht mehr in Ulm wohnt und auch nicht zu den Meetings kam, ist er jetzt zum Beispiel nicht mehr dabei. Mhm. Also ich nehme an, die meisten Ulmer wissen, von wem ich reden könnte.
Ja, ja. Und wie viel insgesamt sind dann also fest dabei dem Team?
Es sind so, ich glaube, wir sind etwa 25 Mitglieder, ja. Aber wir haben eben sehr viele ältere Mitglieder, also wenn mehr als 6, 7 zu unseren Workshops kommen, dann sind wir schon froh.
Mhm. Ja. Sind ungefähr jetzt gleichmäßig viel Männlein wie Weiblein oder schreiben Männer oder Frauen mehr oder kann man das so gar nicht sagen?
Generell sind natürlich, das gibt glaube ich überall mehr Frauen dabei.
Ah, ja.
Und wichtig ist, dass wir also wirklich nahezu jedes Gebiet Literatur abdecken. Also es gibt Leute, die schreiben Prosa-Kurzgeschichten. Wir haben auch ein paar Lyriker. Ja, die Adi Hübel macht ja auch Lyrik und sie schreibt Mundart. Wir haben eben ein paar Leute, die gerne Krimis schreiben. Ich versuche mich gelegentlich in Fantasy, konnte da aber noch nichts veröffentlichen, Fantasy und Science Fiction. Also es gibt einen weiteren, der sich damit beschäftigt. Also wir decken sehr viel ab. Und warum profitiert man? Wir machen eben immer wieder Lesungen, bei denen jeder Autor seine Ideen oder bringen kann, also seine eigene Sorte von Geschichten. Ja, zum Beispiel jetzt eben wieder in der Kulturnacht. Mhm. Und wichtiger ist aber vor allem der Kontakt zwischen den Autoren aus meiner Sicht.
Berät man sich dann schon auch ein bisschen oder dass man sagt, guck mal das an, liest das mal durch. Wie findest du das? Wie geht das? Wie würdest du das anders lösen? Macht man das auch?
Ja, das ist sogar eigentlich eine der Hauptaufgaben. Wir machen regelmäßig sogenannte Werkstattgespräche. Mhm. Da haben natürlich zu Beginn leider die organisatorischen Dinge oft einen ziemlichen Raum. Ja, wenn wir eine Lesung veranstalten wollen oder sonst was. Aber eigentlich ist das Ziel ein anderes. Leute dürfen Texte mitbringen, vorlesen und dann kriegen sie konstruktive Kritik. Mhm. Ja. Und das Zweite ist, gelegentlich gibt es auch Schreibaufgaben. Eines unserer Mitglieder oder vor allem zwei weibliche Mitglieder denken sich ein Thema aus und dann muss man online Geschichten schreiben und derjenige, der eine fertig kriegt, liest sie vor und dann gibt es eben Kritik. Die anderen, die vielleicht nicht ganz fertig geworden sind, lesen auch vor, dass man sieht, in welche Richtung man bestimmte Ideen entwickeln kann. Aber vor allem wichtig ist für mich die Kritik für geschriebene Geschichten. Da habe ich schon öfter wirklich gute Hinweise gekriegt, warum hat diese Geschichte keinen guten Schluss oder warum muss ich jetzt diese Figur genauer beschreiben. Mhm. Ja. Und sehr wichtig, das ist keine geschlossene Veranstaltung. Wir stehen für Interessierte offen. Die sind jeden ersten Freitag im Monat, also abgesehen bei Feiertagen kann es sich auch verschieben. Und wir machen auch Sommerferien, aber ansonsten sind sie jeden Freitag im Monat, den ersten Freitag im Monat. Und Neugierige dürfen gerne kommen. Und wenn diese Neugierigen Selbstgeschichten schon haben, dann dürfen sie die auch vorlesen. Sie dürfen sich natürlich nicht vor konstruktiver Kritik fürchten. Also ja. Ich habe die Kritik immer als konstruktiv empfunden, aber ja, nicht jeder tickt so.
Mhm. Ja. Und wenn man jetzt also selber zum Beispiel vielleicht ein Buch schreiben möchte, also quasi das, was Sie jetzt schon mit Erfahrungen gemacht haben und jetzt zuhört und sagt, oh, tolle Idee, ich möchte auch oder ich habe auch was liegen, kann man dann, ohne sich jetzt groß anzumelden, ohne Mitglied zu werden, irgendwann, gibt es sowas wie Vereinsabende oder zur Veranstaltung, einfach mal hinkommen, ohne sich jetzt festzubinden, zu sagen, ich werde da Mitglied, ginge das? Also kann so jeder Hobbyautor, der zu Hause jetzt irgendwo auch vielleicht was liegen hat und ein bisschen Ratschlag möchte, einen Austausch möchte, zum Werkstattgespräch teilnehmen möchte, könnte der vorbeikommen?
Man kann ohne Anmeldung einfach beim Werkstattgespräch vorbeikommen. Ja. Mhm. Es ist natürlich schön, wenn wir wissen, dass jemand kommt, aber es ist nicht notwendig. Man kann sich ganz kurzfristig entschließen, das ist kein Thema. Mhm. Die meisten Leute arbeiten allerdings nicht an Büchern, dazu braucht man einen langen Atem. Die meisten bringen dann eben kürzere Geschichten mit.
Ah ja. Mhm. Und gibt es sowas wie ein Vereinsheim, ein Treffpunkt, wo man sich regelmäßig vielleicht auch trifft, wo man jetzt sagen kann, mache ich mir im Kalender eine Notiz und komme?
Ein Vereinsheim haben wir nicht. Wir haben eben diesen monatlichen Termin in der Familienbildungsstätte, ist das.
Ja, ach ja. Okay.
Und wir können uns dann Vereinsheim einfach nicht leisten, weil unsere Mitgliedsbeiträge sind sehr niedrig, 30 Euro im Jahr, ja. Wir können halt gerade jeden Monat sozusagen einen Abend, einen Raum mieten. Wir machen aber natürlich auch zusätzliche Veranstaltungen. Wir machen Lesungen, ja. Wir haben auch so eine Idee, schreiben an besonderen Orten. Das heißt, man kann trifft sich zwanglos an irgendeinem öffentlichen Ort zum Schreiben. Mhm. Das ist eine Initiative, die ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, dass ich sie oder wir sie bald wiederbeleben können. Ja, mhm. Also es gibt durchaus einige Sachen, die da gemacht haben, aber unser Schurfix ist eben das Werkstattgespräch. Mhm. Und wir haben eine Homepage, auf der man erfahren kann, wann das nächste ist.
Okay, ja, schön. Das nächste ist so das Stichwort. Sind schon irgendwie Pläne für ein nächstes Buch in Arbeit bei Ihnen? Haben Sie schon Ideen? Und wie läuft das? Also kann man sagen, es gibt nächstes Jahr eine Veröffentlichung von Ihnen wieder von Gerhard Spitz, oder
ja, ist das? Wichtig ist natürlich für den Verlag, nur wenn sich mein Krimi gut verkauft, ja, weil der Tübinger Krimi hat sich nicht ausreichend verkauft. Ich bin sehr froh, dass sie mir eine zweite Chance gegeben haben. Wenn er sich einigermaßen verkauft, das ist ein kleiner Verlag, arbeitet mit Anfangsauflage von 1000, ja. Wenn sich die verkauft, denke ich, dass ich eine Chance kriege, wieder eines zu veröffentlichen. Es existiert schon zwei der Ulm-Krimi und zwei Testleser, sie haben ihn schon. Aber ich rechne auch wieder damit, dass ich mehrere Runden von Testlesern brauche, bis ich selbst zufrieden bin.
Oh ja, und Testleser werden, wenn man jetzt sich meldet und sagt, ich möchte mal lesen, geht auch oder kann man sich melden bei Ihnen oder?
Das geht dann nicht so gut. Ja, ich brauche ja Leute, die mir konkrete Vorschläge machen können, konkret den Finger auf Probleme legen können. Ja, ja. Ich werde natürlich im Verein rumfragen. Ja, aber wenn sich jemand gerne meldet, er kann uns mich am einfachsten vielleicht dann über den Verein kontaktieren. Ich habe es bisher vermieden, eine eigene Homepage oder so zu haben. Ja, ja, aber und er passt eben zu dem Profil, dann könnte ich es mir vorstellen, dass ich es schicke. Mhm. Aber von Haus aus suche ich mir dann schon die Leute raus, von denen ich weiß, dass sie mir ein gutes Feedback geben können.
Ja, okay, gut. Gibt es dann die Bücher irgendwo, die gibt es noch, die zwei veröffentlichen, die kann man, wenn man sie jetzt haben möchte, oder in der Literatur, Quatsch, in der Bibliothek auch nach mal holen oder sonst halt.
Also die Stadtbibliothek hat von einem Erstling ein paar Exemplare, ja. Von dem hat sie vermutlich noch nichts, aber ich hoffe, dass sie es anschafft. Ich werde, falls die Stadtbibliothek es nicht selbst macht, werde ich auf sie zugehen, beziehungsweise wird der Verein auf sie zugehen. Mhm.
Ja, nach dem heutigen werden Sie sich wahrscheinlich bei Anfragen gar nicht retten können. Auf jeden Fall Ulm-Krimi und dann doch was Besonderes. Wir sind gespannt, ob es in der Richtung dann in Kürze wieder irgendwas von Ihnen gibt. Müssen wir sonst noch irgendwie Social Media auf eine Seite von, gibt es irgendeine Social Media Seite von Ulm Autoren hinweisen, oder?
Die haben eine eigene Webpage, ja. Und sie haben auch ein Facebook-Auftritt.
Okay. Ja. Einfach Ulmer Autoren gucken und dann...
Ja, Ulmer Autoren. Also der volle Vereinsname ist Ulmer Autoren 81 e.V., aber es ist eben www.ulmer-autoren.de oder so ähnlich.
Ja. Gut, schön. Dann würde ich sagen, wir sind mit der Sendung auch so ziemlich durch, Herr Spitz. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind und uns einen Einblick und auch ein bisschen was zu hören gegeben haben, nämlich so auf Ihre Aktivitäten, war sehr spannend. Wünsche Ihnen natürlich munteres Weiterschreiben. Mein Name ist Michael Trost, habe heute moderiert und mein Studiogast war, einfach nur mal den Namen sagen,
Gerhard Spitz.
Radio Free FM, 102.6% Music.